Die Radio Wissen. Update.
Um 10.55 Uhr sollte Flug 4U9525 aus Barcelona am Düsseldorfer Flughafen landen. Viele Angehörige der 150 Menschen an Bord waren vor Ort, um die Reisenden abzuholen. Dann bekamen sie die Nachricht, der Airbus der Germanwings ist auf dem Weg in den französischen Alpen abgestürzt. Am Flughafen löste die Nachricht Schock, Entsetzen und Trauer aus. Reporter berichten von Menschen, die mit völlig verweinten Augen an der Sammelstelle ankamen, die die Fluggesellschaft eingerichtet hatte. Auch andere Reisende waren betroffen und verunsichert.
Ist erstmal ein Schock, wenn man das hört.
Ja, ist natürlich erdrückend, ne? Ist natürlich irgendwie so eine traurige Stimmung in der Luft, ne?
Ich würde auch im Moment jetzt in kein Flugzeug steigen.
Nur wenige Minuten nach dem Absturz ist Frankreichs Präsident François Hollande vor die Fernsehkameras gegangen.
Ein Flugzeug der Gesellschaft Germanwings ist soeben abgestürzt. Ich möchte zuallererst den betroffenen Familien mein herzliches Beileid ausdrücken über dieses Drama, das sich in Frankreich ereignet hat.
Spätestens um 15.19 Uhr mit der ersten Eilmeldung war klar, das Unglück hat keiner der 150 Menschen an Bord überlebt. Kurz vorher war ein Helikopter an der Absturzstelle gelandet. Hier ist das Update mit einer Sonderausgabe.
Update.
Es ist eines der schwersten Flugzeugunglücke mit deutschen Opfern in den letzten Jahrzehnten. An Bord der Germanwings-Maschine von Barcelona nach Düsseldorf waren 144 Passagiere und 6 Crewmitglieder. Nach dem jetzigen Stand sind 67 Deutsche ums Leben gekommen, darunter auch eine 18-köpfige Schülergruppe aus Haltern in Nordrhein-Westfalen, die auf dem Rückweg vom Schüleraustausch in Barcelona war. Die genaue Passagierliste hält Germanwings-Chef Thomas Winkelmann noch zurück. Einfach, weil es im Moment Wichtigeres gibt, als die Öffentlichkeit darüber zu informieren, welche Nationalitäten an Bord waren.
Die Passagierliste liegt vor und sie wird in diesen Minuten in Düsseldorf mit den dort anwesenden Angehörigen natürlich vertraulich und in Privatsphäre ausgetauscht.
Abgestürzt ist das Flugzeug im Estrop-Massiv in den französischen Alpen, rund 100 Kilometer nordwestlich von Nizza. Es handelt sich um ein schwer zugängliches, verschneites Gebiet. Für normale Fahrzeuge ist die Region nicht erreichbar. Deshalb sind Hubschrauber im Einsatz. Ein Abgeordneter der französischen Nationalversammlung in der Region hat das Gebiet zusammen mit dem Innenminister überflogen. Bei Twitter hat er gerade geschrieben, das Flugzeug ist total zerstört. Entsetzliche Bilder in dieser Berglandschaft. Es bleibt nichts außer Trümmern und Körpern. Zur Unglücksursache ist noch nicht viel bekannt. Der Chef von Germanwings hat versucht, die ersten Fakten zur Flugroute zu rekonstruieren.
Departure war um 10.01 Uhr in Barcelona. Die reguläre Flughöhe ist um 10.45 Uhr erreicht worden. Die reguläre Flughöhe wurde circa, das sind unsere Informationen, zur Stunde eine Minute beflogen, um sie um 10.45 Uhr wieder zu verlassen.
Das heißt, das Flugzeug war nur eine Minute auf der normalen Flughöhe von gut 12 Kilometern. Danach registrierte die französische Flugaufsicht einen Sinkflug ungefähr so schnell wie bei einer normalen Landung, also 900 bis 1200 Meter pro Minute. Germanwings-Chefpilot Kenan Scheib sagte auf der Krisenpressekonferenz in Düsseldorf, dass die Piloten darüber nicht informiert haben.
Die aktuelle Information ist, die wir bekommen haben, dass es keine Kommunikation gab für diesen Sinkflug. Das heißt, es wurde keine Freigabe von den Radarlotsen, den französischen Radarlotsen, beantragt, um die Flughöhe zu verlassen.
Warum die Maschine überhaupt in den Sinkflug gegangen ist, das kann sich der Germanwings-Chefpilot bisher nicht erklären.
Auch da ist es momentan nicht zu sagen, warum der Kollege jetzt in den Sinkflug gegangen ist und das auch so schnell und ohne das vorher mit der Flugsicherung abzusprechen. Also auch da haben wir aktuell keine weiteren Hinweise bzw. Fakten, die darauf schließen könnten, weshalb er in den Sinkflug gegangen ist.
Genauso unklar ist die Frage, ob die Germanwings-Piloten vor dem Absturz einen Notruf abgesetzt haben.
Zu dem Notruf können wir aktuell noch keine genaue Aussage treffen. Auch wir haben dazu widersprüchliche Aussagen bekommen, auch von der Radarleitstelle. Da sind wir aktuell noch in der Klärung, ob da ein Notruf abgesetzt wurde oder nicht.
Wenn es um die Frage geht, was die Ursache für das Flugzeugunglück ist, rückt natürlich auch das Flugzeug selbst in den Fokus. Besonders brisant lesen sich jetzt Medienberichte von vor 5 Tagen. Da war herausgekommen, dass ein Airbus A321 im November auf dem Weg von Bilbao in Spanien nach München minutenlang in den Sinkflug gegangen war. Vereiste Sensoren hatten dem Bordcomputer falsche Daten geliefert. Die Piloten konnten das Flugzeug nur abfangen, indem sie den Bordcomputer abschalteten. Ein Sprecher von Germanwings sagte heute bei der Pressekonferenz, dass er den Fehler als Ursache für den Absturz in den Alpen ausschließt, denn in der Folge seien alle Bordcomputer in den A320-Maschinen ausgetauscht worden. Das Unglücksflugzeug war 24 Jahre im Einsatz. Für Experten ist das aber kein hohes Alter. Bei der richtigen Wartung sind viele Maschinen auch deutlich länger im Einsatz. Der Airbus A320 ist das erfolgreichste Airbus-Modell. Weltweit sind davon 3.700 im Einsatz. Germanwings-Chef Winkelmann sagte, dass die letzte Überprüfung der Unglücksmaschine erst vor Stunden war.
Der letzte Routine-Check des Flugzeuges hat gestern am 23. März in Düsseldorf durch die Lufthansa-Technik stattgefunden.
Auch beim Piloten an Bord der Maschine gibt es bisher keine Anhaltspunkte für ein mögliches Versagen. Er galt als sehr routiniert.
Beim Kapitän des Flugzeuges handelt es sich um einen Kapitän, der seit über 10 Jahren für Lufthansa und Germanwings im Einsatz ist und auf dem Modell Airbus bis heute etwas über 6.000 Flugstunden geflogen ist.
Weil auch das gerade diskutiert wird, deutsche Sicherheitsbehörden haben bisher keinen Hinweis auf einen terroristischen Anschlag. In ganz Europa hat das Flugzeugunglück mit den 150 Toten Trauer und Entsetzen ausgelöst. Bundespräsident Joachim Gauck hat entschieden, dass er seine Südamerika-Reise abbricht und nach Deutschland zurückkommt.
Ich stelle mir vor, welche Trauer, welches Entsetzen und welches Leid in den Familien herrscht, die betroffen sind. Da möchte ich Ihnen sagen, ich bin bei Ihnen mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen. Ich glaube, unendlich viele Menschen in Deutschland sind es. Und wir können den Schmerz nicht teilen, aber wir können ihn nachempfinden.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Krisenstab eingerichtet und Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Verkehrsminister Alexander Dobrindt noch heute nach Frankreich geschickt. Sie selbst wird morgen zur Unglücksstelle fahren, um sich einen Eindruck zu verschaffen.
Meine Gedanken und meine Anteilnahme, auch die der ganzen Bundesregierung, sind jetzt bei den Menschen, die so jäh ihr Leben verloren haben. Unter ihnen auch viele Landsleute.
Auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist erschüttert von dem Unglück.
Das Flugzeug unserer Tochter Germanwings ist gegen 11 Uhr Ortszeit über den französischen Alpen verunglückt. Und zunächst einmal sind unsere Gedanken, unsere Gefühle und auch unsere Gebete bei den Angehörigen unserer Passagiere und natürlich unserer Crew in dieser schwarzen Stunde unseres Unternehmens.
Beileidswünsche kamen auch aus dem Weißen Haus. Die USA haben Deutschland Hilfe angeboten. Und Russlands Präsident Wladimir Putin hat Bundeskanzlerin Merkel und den Angehörigen der Opfer sein Beileid ausgesprochen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine beschäftigt auch das Netz. User Lunovis Tag meint bei tagesschau.de, furchtbar, den Angehörigen und Freunden der Opfer mein Beileid und viel Kraft für diese schwere Zeit. Ich hoffe, die Ursache für dieses Unglück kann zweifelsfrei geklärt werden. Bei Zeit.de schreibt User Klemer, mein Beileid gilt neben den Opfern und deren Angehörigen auch den Mitarbeitern von Lufthansa und Germanwings. Als ehemaliger Airliner von der Konkurrenz weiß ich, dass die Sicherheit bei allen immer erste Priorität ist und der Verlust eines Fliegers von Kollegen und Passagieren wird von allen Mitarbeitern sehr persönlich gefühlt. Auf Twitter regt sich Userin Lady M über eine Folge des Absturzes auf. Die Aktie der Lufthansa ist im Minus. Wie pervers und gierig können Menschen sein? Andere User ärgern sich, weil es auch Kommentare zum Flugzeugabsturz gibt, die Witze über das Unglück machen. Zauberfee schreibt dazu, blöde Sprüche und blöde Witze bezüglich des Flugzeugabsturzes braucht kein Mensch hier. Vollpfosten. Lufthansa und Germanwings selbst haben ihre sonst bunten Twitter-Logos auf Grau, Weiß und Schwarz umgestellt und die Stadt Düsseldorf hat ein Bild der Trauerbeflaggung am Düsseldorfer Rathaus getwittert.
Was sonst noch wichtig war?
Was die deutsche Politik bisher nicht geschafft hat, nämlich die NSA-Schnüffelei unserer Daten bei Facebook und Co. zu unterbinden, das könnte der österreichische Internetaktivist Max Schrems erreichen. Seine Klage beschäftigt seit heute den Europäischen Gerichtshof. Er hat Irland verklagt. Dort hat Facebook seine Europazentrale. Der Datenschützer kritisiert, dass Facebook die Nutzerdaten aus Europa auch auf Servern in den USA speichert. Dort seien die Daten nicht ausreichend geschützt, zum Beispiel vor dem Zugriff durch den Geheimdienst NSA. Er beruft sich unter anderem auf die Enthüllung von Edward Snowden. Der EuGH muss jetzt entscheiden, ob und inwieweit sich Facebook an den europäischen Datenschutz halten muss. Kläger Max Schrems ist zuversichtlich, dass er gewinnt.
Ehrlich gesagt, es gibt auf EU-rechtlicher Ebene kein Argument, warum wir nicht gewinnen könnten. Es ist allgemein so, dass das EU-Parlament, die EU-Kommission, alle außer diese irische Behörde unsere Rechtsansicht vertreten haben. Also es ist wirklich, Gesamteuropa sieht so Und dann gibt es ein kleines gallisches Dorf in Irland, die sieht es anders.
Eine Antwort, ob sich Facebook an die europäischen Datenschutzregeln halten muss, wird es aber wohl erst in einigen Monaten geben. Die griechische Regierung will jetzt schnell sagen, welche Reformen sie genau plant. Ein Sprecher sagte, die Liste soll der Eurogruppe bis Montag vorgelegt werden. Neue Sparauflagen für die Bevölkerung soll es nicht geben. Gestern hatte Kanzlerin Merkel fast 5 Stunden lang mit Ministerpräsident Alexis Tsipras über die Schuldenkrise gesprochen. Das Treffen hat anscheinend auch dafür gesorgt, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland wieder etwas entspannt hat. Heute hat sich Tsipras in Berlin mit den Spitzen von Linkspartei und Grünen getroffen. In Tunis treffen sich heute Globalisierungskritiker aus aller Welt zum 12. Weltsozialforum. Erwartet werden bis zu 10.000 Teilnehmer. Bis Samstag wollen sie unter anderem über die Folgen des Klimawandels, Menschenrechtsfragen und den Einfluss multinationaler Konzerne diskutieren. Die Veranstaltung versteht sich als Gegenbewegung zu Konferenzen wie dem Weltwirtschaftsforum in der Schweiz. Das Treffen heute hat angefangen mit einem Trauermarsch für die Opfer des Terroranschlags letzte Woche. Dabei waren in dem Nationalmuseum der tunesischen Hauptstadt 21 Menschen getötet worden.
Was noch wichtig wird.
Morgen ab 9.30 Uhr trifft sich das Bundeskabinett, also Kanzlerin Merkel und die Minister. Beschlossen werden sollen verschiedene Gesetzentwürfe. Mit einem soll Doping strafbar werden. Spitzensportler, die erwischt werden, müssen demnach in Zukunft mit bis zu 3 Jahren Gefängnis rechnen. Ein anderer Gesetzentwurf zieht Konsequenzen aus den Pannen bei den Ermittlungen gegen die rechte Terrorgruppe NSU. Innenminister de Maizière legt eine größere Verfassungsschutzreform vor. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird unter anderem ausdrücklich die Aufgabe bekommen, die Arbeit der Landesverfassungsämter zu koordinieren. Dass die NSU-Terroristen so lange unentdeckt morden konnten, lag unter anderem auch daran, dass die 16 Landesbehörden ihre Informationen nicht ausgetauscht haben. Mehr Geld, das fordern die 800.000 Angestellten der Länder. Die Arbeitgeber weigern sich bisher und so gibt es seit Wochen Warnstreiks an Schulen, Unis oder in Behörden. Mehr als 100.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben sich daran beteiligt. Heute waren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Schulen geschlossen. Und was gehört neben Warnstreiks noch zu einem gelungenen Arbeitskampf? Demos. Morgen ist wieder eine große Protestaktion in Hannover mit tausenden Teilnehmern geplant. Heute waren alleine 27.000 Menschen bei einer Protestaktion in Leipzig. Hauptredner morgen in Hannover ist der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske. Er will unter anderem durchsetzen, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 5,5% mehr Gehalt bekommen und Auszubildende unbefristet übernommen werden. Die nächste Verhandlungsrunde, die vierte, ist Samstag in Potsdam. Boulevardzeitung nennen sie nur den Engel mit den Eisaugen. Das oberste Gericht Italiens beschäftigt sich morgen mit der Mordanklage gegen Amanda Knox. Die US-Amerikanerin war im Januar letzten Jahres zu 28 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie soll zusammen mit anderen im Jahr 2007 in Italien ihre Mitbewohnerin mit Messerstichen ermordet haben. Ihre Anwälte haben gegen die Gerichtsentscheidung Einspruch eingelegt. Amanda Knox selbst beteuert nach wie vor ihre Unschuld, so wie in diesem Interview mit der BBC.
Du kannst keinen Mord begehen, wenn am Tatort bei all dem Blut keine Spur von dir zu finden ist. Dann zu sagen, du hast zugestochen, das ist einfach unmöglich.
Heute lebt Amanda Knox wieder in den USA, nach einem Freispruch aus dem Jahr 2011. Falls Italiens oberstes Gericht den letzten Schuldspruch bestätigt, könnte es sein, dass Italien einen Auslieferungsantrag stellt. Amanda Knox hat aber klargestellt, dass sie auf keinen Fall nach Italien zurück will.
I'm definitely not going back.
Aus freien Stücken gehe ich definitiv nicht zurück. Sie müssen mich schon holen und mich schreiend und tretend ins Gefängnis bringen. Ich verdiene nicht, dort zu sein.
Und sonst in der Welt?
Hinrichtung durch Erschießen. Im US-Bundesstaat Utah ist das wieder möglich. Gouverneur Gary Herbert hat ein Gesetz unterschrieben, das Exekutivkommandos im Notfall wieder erlaubt, auch wenn das nach seinen Worten ein bisschen grauenhaft ist. Die Methode soll nur dann angewendet werden, wenn keine Chemikalien für Giftspritzen zur Verfügung stehen. Utah hatte Erschießungen von Todeskandidaten eigentlich vor 11 Jahren abgeschafft. Hintergrund sind Probleme mit Giftspritzen. In den USA werden die Stoffe dafür knapp, weil sich europäische Hersteller weigern, die Chemikalien für Hinrichtungen zur Verfügung zu stellen. In letzter Zeit hatte es mehrere Fälle gegeben, bei denen Giftspritzen nicht richtig gewirkt haben. Die Verurteilten starben unter Qualen. Der Bundesstaat Ohio hat alle Hinrichtungen für dieses Jahr gestoppt. Erst soll eine neue Zusammensetzung der Chemikalien für Giftspritzen gefunden werden. Das oberste US-Gericht will überprüfen, ob Hinrichtungen mit Gift möglicherweise gegen die Verfassung verstoßen. In Nigeria dürfen bei den Wahlen Ende des Monats nicht Soldaten vor jedem Wahllokal stehen. Das höchste Gericht des Landes hat den Einsatz des Militärs grundsätzlich verboten. Die Opposition in Nigeria hatte geklagt. Sie befürchtet, dass die Soldaten Wähler einschüchtern. Der Oppositionsführer hatte argumentiert, dass der Einsatz gegen die Verfassung verstößt. Von der Entscheidung ausgenommen sind Wahllokale im Nordosten Nigerias. Dort werden die Soldaten nach Angaben eines Richters gebraucht, um die Wahllokale vor Terroristen zu schützen. In dem Teil des Landes gibt es regelmäßig Anschläge der Terrorgruppe Boko Haram. Die Parlaments- und Präsidentenwahl in Nigeria war deshalb schon verschoben worden. Nigerias Präsident Goodluck Jonathan ist deshalb von Kritikern vorgeworfen worden, die Abstimmung verzögern zu wollen. In Ägypten hat sich eine Frau für ihren Job mehrere Jahrzehnte lang als Mann verkleidet. Als vorbildliche arbeitende Mutter hat der ägyptische Präsident die mittlerweile 65-Jährige jetzt mit einem Orden geehrt. Warum sie sich verkleidete, erklärte Sissa Aboudaou so. Damals sei es schwierig gewesen, als Frau eine Arbeit zu finden. Nach dem Tod ihres Mannes musste sie aber die Tochter durchbringen. Sie hat sich die Haare abgeschnitten, ein Männergewand angezogen und so Arbeit gefunden. Demnach hat sie Ziegelsteine hergestellt, auf dem Feld gearbeitet und schließlich Schuhe geputzt. Sie glaubt, dass sie ohne eine solche Verkleidung schikaniert oder vielleicht sogar angegriffen worden wäre. Die 65-jährige Ägypterin will bis zu ihrem Tod weiter in Männerkleidung arbeiten.
Wissensnachrichten.
Angelina Jolie ist wieder in den Schlagzeilen. Sie hat sich nach den Brüsten auch die Eierstöcke und die Eileiter entfernen lassen. Das hat sie heute in der Online-Ausgabe der New York Times geschrieben. Matthias Wurms aus unserer Wissensredaktion. Der Grund ist wahrscheinlich derselbe wie für die Brustamputation vor 2 Jahren.
Genau. Angelina Jolie hat Angst, dass sie Krebs bekommen könnte. Wir wissen seit 2013, seit ihrer Brustamputation, dass sie ein verändertes Gen in sich trägt und dass dadurch tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie Brustkrebs oder Eierstockkrebs bekommt, deutlich erhöht ist. Das ist das sogenannte BRCA1-Gen, benannt nach dem englischen Wort Breast Cancer. Und wir wissen auch, dass Angelina Jolies Großmutter, ihre Mutter und eine Tante an solchen Krebsarten gestorben sind. Das alles hat sie damals öffentlich gemacht. Und sie hat damals auch schon angekündigt, dass auch die Entfernung von Eierstöcken und Eileitern irgendwann nötig sein könnte, wenn es eine erhöhte Krebsgefahr durch das BRCA1-Gen gibt. Dann betrifft die nämlich auch die Fortpflanzungsorgane.
Gab es jetzt einen konkreten Anlass?
Ja, es gab den Verdacht auf eine Krebserkrankung. Der hat sich zum Glück nicht erhärtet, aber Angelina Jolie hatte wohl einen gutartigen Tumor an einem Eierstock und hat sich dann schließlich auf Anraten der Ärzte zu der OP entschlossen.
Wie geht's jetzt für sie weiter?
Na, jetzt verändert sich alles. Die Wechseljahre setzen ein, weil Hormone nicht mehr produziert werden. Sie kann natürlich keine Kinder mehr bekommen, aber sie selbst sagt, das ist das Leben und die Kinder, die ich schon habe, und das sind ja immerhin 6, die werden nicht sagen müssen, meine Mutter ist an Eierstockkrebs gestorben.
Wir haben das ja damals schon diskutiert, trotzdem auch heute nochmal die Frage, um auch ein bisschen von Angelina Jolie sozusagen wegzukommen. Ist so eine OP für alle ratsam?
Nee, ganz klar. Es ist eine Möglichkeit, auch wenn man den BRCA1-Defekt hat und selbst wenn man schon Brustkrebs hat. In Deutschland wird eine vorsorgliche Amputation auch nicht ausdrücklich empfohlen. Ist ja auch mit einigen Risiken verbunden. Was Frau aber auf jeden Fall machen sollte, wenn sie wegen eines Gendefekts ein hohes Risiko hat, ist spätestens mit 25 Jahren ganz regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Also Tastuntersuchungen, Ultraschall, einmal im Jahr eine Kernspintomographie und später auch eine Mammographie machen lassen.
Angelina Jolie ist bei allen schwierigen Dingen in ihrem Leben immer auch noch für andere unterwegs, unter anderem als Botschafterin für das UNO-Flüchtlingshilfswerk. Die braucht bestimmt keine Mitgefühlstablette, aber andere vielleicht. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Empathiepille, die gibt es nämlich wirklich. Sie wird nur eigentlich bei Parkinson-Patienten eingesetzt. Da ist der Wirkstoff Tolkapon drin, der verlängert die Wirkung von Dopamin im Körper. Das ist das berühmte Belohnungshormon, ein Botenstoff, der uns glücklich macht und offenbar auch freigiebiger. Forscher der Uni in Kalifornien haben nämlich jetzt eine Studie gemacht mit 35 Leuten. Die bekamen entweder Tolkapon oder ein Placebo, wie man das so macht. Und dann sollten sie ein kleines Spiel machen. Sie mussten Geld zwischen sich selbst und einem Unbekannten verteilen und, siehe da, die Testpersonen, die den Wirkstoff bekommen hatten, waren tatsächlich deutlich freigiebiger.
Jeder bekommt jetzt die Pille und es gibt eine bessere Welt?
Ja, ganz so einfach wird es wohl nicht. Erstens ist Tolkapon dann doch ein heftiges Medikament, das kann die Leber schädigen. Zweitens hängt Empathie natürlich auch noch von anderen Faktoren ab, von einem bestimmten Gen zum Beispiel und drittens wohl auch mindestens zur Hälfte auch von Umwelteinflüssen, also von Erziehung und anderen Erfahrungen. Und man kann aber auch selbst was machen. An der Uni von Wisconsin haben sie nämlich schon vor 2 Jahren getestet, wie sich eine bestimmte buddhistische Meditation auf das Mitgefühl auswirkt. Und siehe da, 2 Wochen lang eine halbe Stunde am Tag Meditation dieser Art und schon waren die Hirnregionen, die für Empathie und Mitgefühl zuständig sind, deutlich angeregter.
Und warum sollte ich grundsätzlich überhaupt altruistisch sein?
Weil das beim Überleben hilft. Wir brauchen den Zusammenhalt einer Gruppe, deshalb sind wir altruistisch. Ist ein ganz altes Verhalten, das gibt es auch bei Tieren. Gerät vielleicht ab und zu in Vergessenheit heute? Also vielleicht doch keine schlechte Idee, so eine Mitgefühlspille. Der Test mit Tol Capone hat jedenfalls wieder mal gezeigt, dass Empathie ganz stark mit der Chemie im Hirn zusammenhängt. Und daran wollen sie jetzt auch weiter forschen.
Vielleicht kommt da also noch was. Gucken wir zum Schluss noch nach Australien. Da wurde möglicherweise der größte Meteoritenkrater der Erde entdeckt.
Genauer gesagt sind es zwei nebeneinander und beide haben einen Durchmesser von jeweils knapp 200 Kilometern. Die Krater stammen wohl vom selben Meteoriten, das heißt, der muss kurz vor dem Aufprall in zwei Teile zerbrochen sein. Dass man den jetzt erst entdeckt hat, die Krater, das liegt daran, dass die auf der Erdoberfläche gar nicht mehr zu sehen sind, weil sie so alt sind, zugeschüttet. Aber die Geophysiker haben Narben in der Erdkruste gefunden. Die muss sich nämlich damals in 20 Kilometern Tiefe noch bewegt haben durch den Einschlag.
Wann war das ungefähr?
Das ist schwer zu sagen. Die Forscher wissen bisher nur, dass die Felsen rund um die Krater zwischen 300 und 600 Millionen Jahre alt sind. Und sie gehen davon aus, dass der Einschlag damals vermutlich viele Arten auf der Erde ausgelöscht hat. Die sagen, wenn sich die Theorie bewahrheitet und es wirklich damals diesen Meteoriteneinschlag gab, dann muss man viele Gedankenspiele über die Erdhistorie überdenken, weil dann natürlich die Entwicklung der Erde nachhaltig verändert wurde. Da bleiben wir dran.
Matthias Wurms aus den Wissensnachrichten über Angelina Jolies Eierstock-OP, was es mit anderen Frauen zu tun hat, eine Mitgefühlspille und den wahrscheinlich größten Krater der Welt. Vielen Dank.
Wetter.
Der Tag geht wechselhaft zu Ende mit vielen Wolken, stellenweise Regen oder auch Sonne. Morgen kann es dann vor allem im Westen regnen, sonst bleibt es wechselhaft. Im Norden und im Westen ist es weiterhin kühler als im Rest Deutschlands mit 5 bis 10 Grad. Sonst steigen die Temperaturen auf 11 bis 18 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.